HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch. Two, one, two, three, four.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union.
We who have fought against you.
Wir, die wir gegen euch Palästinenser gekämpft haben, sagen euch heute mit lauter, klarer Stimme, genug Blut und Tränen, genug.
Der Kriegspräsident bekommt den Friedensnobelpreis. Im Rathaus von Oslo nimmt Barack Obama die Ehrung entgegen, deren Bekanntgabe die Welt im Oktober überraschte.
Ich sehe das nicht als Preis für mich persönlich an. Es ist die Anerkennung für die Disziplin, für den weisen Mut von Millionen edlen Schwarzen und Weißen.
Der Friedensnobelpreis wird uns nutzen, um unser Land weiterzubringen. Und auch die arabische Welt.
Er hatte sich gerade erst den Schlaf aus den Augen gerieben, weil es in Kolumbien noch früh am Morgen oder je nachdem, wie man das betrachtet, mitten in der Nacht war, als Präsident Juan Manuel Santos die Nachricht übermittelt bekam, er erhalte den diesjährigen Friedensnobelpreis. Santos war überwältigt, dankbar und sagte, dieser Preis sei unschätzbar wichtig für den weiteren Friedensprozess in Kolumbien. Und damit wird er vermutlich Recht behalten, denn dieser Bürgerkrieg zwischen linken FARC-Rebellen und rechten Paramilitärs wütete 52 Jahre. Jahrelang. 220.000 Menschen starben, 6 Millionen wurden vertrieben. Den FARC-Rebellen wollte Santos milde Strafen und Straffreiheit zuerkennen. Dazu sagte das Volk bei einem Referendum No. Die meisten gingen erst gar nicht zur Wahl. Der Rest stimmte mit einem Vorsprung von gerade mal 54.000 Stimmen dagegen. Nun also Santos, nicht etwa der FARC-Chef Londoño. Warum eigentlich nicht? Der gerade verstorbene israelische Präsident Shimon Peres wurde zum Versöhnungspolitiker und bekam für seine Verdienste im Oslo-Prozess gemeinsam mit Yitzhak Rabin und Yasser Arafat 1994 den Friedensnobelpreis. Eine Entscheidung, die noch heute umstritten ist. Frieden hat sie auch nicht gebracht, im Gegenteil. Was also bedeutet dieser Preis? Können Einzelne oder Gruppen eine bessere Welt schaffen? Wohl kaum. Und dennoch warten wir jedes Jahr wieder gespannt auf die Entscheidung des Komitees, die manchmal spektakulär, manchmal seltsam irritierend ist. Ein bisschen Frieden, ein Preis und seine Wirkung, so haben wir heute den Tag in HR2 Kultur überschrieben und fangen oben an, in Oslo. 376 Persönlichkeiten und Organisationen wurden für die Auszeichnung nominiert, so viele wie noch nie. Warum das Nobelpreiskomitee sich so entschied und nicht anders, das sagt uns Carsten Schmiester.
Das fünfköpfige Preiskomitee hat sich in diesem Jahr nicht wie 2015 völlig überraschend entschieden, allerdings nur für einen der beiden Mitfavoriten, Komiteevorsitzende Kassi Kullmann-Fiewe.
The Norwegian Nobel Committee has decided.
Das norwegische Nobelkomitee hat beschlossen, den diesjährigen Preis dem kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos zuzusprechen, für sein entschlossenes Bemühen, den mehr als 50-jährigen Bürgerkrieg in seinem Land zu beenden. Wichtig dabei, der Preis wird nicht, wie von vielen erwartet, geteilt. Der Chef der kolumbianischen FARC-Rebellen, Rodrigo Londoño, bekommt ihn nicht. Damit setzt das Komitee aus Sicht vieler ein ganz klares Zeichen.
It is the Norwegian Nobel Committee's firm belief.
Das norwegische Nobelkomitee glaubt fest daran, dass Präsident Santos den blutigen Konflikt wesentlich näher zu einer friedlichen Lösung gebracht hat. Sein Bestreben für den Frieden erfüllt somit die Kriterien von Alfred Nobels Testament. Allerdings ist das Friedensabkommen zwischen Regierung und Rebellen in einer Volksabstimmung abgelehnt worden. Ein Friedenspreis also für einen Friedensprozess, der nicht abgeschlossen und nach den Worten von Kullmann-Fiewe sogar durch die Volksabstimmung akut gefährdet ist. Dieser Preis sei deshalb auch als ein ganz klares Zeichen der Hoffnung zu verstehen, sagte sie. Wir hoffen, dass dieser Preis alle Initiativen und Parteien, die etwas in dem Prozess bewirken können, ermutigt und dass Kolumbien endlich Frieden findet nach jahrzehntelangem Krieg. Das Komitee hatte in diesem Jahr die Wahl aus 376 Nominierungen, 148 Organisationen und 228 Einzelpersonen, darunter auch der Papst, Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Hollywood-Schauspielerin Susan Sarandon, die über Weihnachten in Griechenland Flüchtlingen geholfen hatte, selbst die Frauenmannschaft der afghanischen Radrennsportvereinigung und von einem anonymen Vorschlagsberechtigten durchaus ernsthaft nominiert, aber von Anfang an von niemandem wirklich ernst genommen, Donald Trump, der republikanische Kandidat für die US-Präsidentschaft. Der Friedenspreis ist wie alle anderen mit umgerechnet gut 830.000 Euro dotiert, wird aber am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel, als einziger nicht in Stockholm, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo feierlich verliehen.
Nun also Juan Manuel Santos, nicht etwa der FARC-Chef Rodrigo Londoño. Wochenlang galt Kolumbien als der große Favorit auf den Friedensnobelpreis. Viele Experten hatten das südamerikanische Land für die größte Auszeichnung ins Spiel gebracht, nachdem es Ende September Geschichte geschrieben hatte. Doch dann kam das Referendum, Sie haben es gerade gehört, das Volk lehnte das Abkommen ab mit einer knappen Mehrheit, weil es keine Straffreiheit für die FARC-Rebellen wollte. Dr. Sabine Kurtenbach, Senior Research Fellow am GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien in Hamburg. Santos, der neue Friedensnobelpreisträger, ist das eine gute Entscheidung?
Ja, ich denke, für den Friedensprozess in Kolumbien ist das eine sehr gute Entscheidung, weil es nochmal sehr klar macht, dass mit der Ablehnung des Vertrags zwischen Regierung und FARC im Plebiszit dieser Prozess nicht vorbei sein soll und dass die internationale Gemeinschaft und das Nobelkomitee hier nochmal einen Aufruf startet, macht weiter, setzt euch nochmal an den Tisch mit einer breiteren Verankerung einer Friedenssuche und versucht, diesen letzten Krieg in Lateinamerika endlich zu beenden.
Also das ist so ein ermutigender Versuch, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, würde ich auch so sehen. Also es ist ein bisschen die Gegenreaktion auf dieses verlorene Plebiszit, was ja nur knapp verloren wurde und bei dem sich die Mehrheit der Kolumbianerinnen und Kolumbianer ja gar nicht beteiligt hat. Von daher stimmt es ja auch nicht. Die Mehrheit hätte es abgelehnt. Die Mehrheit derer, die sich beteiligt haben, hat es abgelehnt. Und nicht die Mehrheit der Kolumbianerinnen und Kolumbianer sind leider zu Hause geblieben.
Es waren nur 38%, die überhaupt gewählt haben. Die linke Guerilla-Organisation FARC hat sehr verhalten auf den Friedensnobelpreis für den kolumbianischen Präsidenten reagiert. Man könnte auch sagen, die sind sauer. Wäre es nicht ein mutiges, wenn auch vielleicht durchaus irritierendes Zeichen gewesen, den FARC-Chef gleich mal mitzuehren?
Na, das hätte im Rest Kolumbiens bei den Nein-Befürwortern und bei denen, die der FARC nicht über den Weg trauen, eigentlich viel mehr Zwietracht noch gesät. Insofern, ich glaube das gerne, dass die FARC-Kommandeure das nicht lustig finden, dass sie da jetzt nicht mit dabei sind. Aber ich glaube, für den Prozess selber ist das eigentlich ein gutes Signal, weil es zeigt, auch die FARC muss manche ihrer Positionen noch mal überdenken. Und die FARC alleine können auch keinen Frieden machen. Frieden können nur alle Kolumbianerinnen und Kolumbianer zusammen machen oder zumindest ein Großteil der Bevölkerung und nicht nur einzelne Gruppen.
Wenn wir an den Friedensnobelpreis für Peres, Rabin und vor allem Arafat denken, zu dem wir später in der Sendung noch ausführlicher kommen werden, dann war damit eine große Hoffnung auf Frieden verbunden. Der ist in weite Ferne gerückt. Über eine Zwei-Staaten-Lösung spricht im Moment niemand mehr im Nahen und Mittleren Osten. Was kann dieser Preis nun für Kolumbien bedeuten? Ist er mehr als eine, wie wir vorhin gesagt haben, Ermutigung?
Das muss sich jetzt erweisen. Ich denke, es ist auf jeden Fall auch anders als damals im Nahen Osten, weil das Nobelpreiskomitee ja sehr deutlich sagt, der Präsident bekommt den Preis, aber auch stellvertretend für die kolumbianische Bevölkerung und vor allem auch für die Opfer. Und Präsident Santos hat in seiner telefonischen im Gespräch mit dem Nobelkomitee, was es mittlerweile ja auch öffentlich zu hören gibt, auch extra gesagt, er widmet diesen Preis den Opfern. Und ich denke, das ist schon nochmal eine ganz andere Komponente, dass der Frieden eben breit aufgestellt sein muss und nicht nur zwischen den Anführern von verschiedenen organisierten Kräften stattfinden darf.
Den Gegensatz Frieden oder Gerechtigkeit mussten ja schon viele Gesellschaften aushalten und verhandeln. Er hat die Deutschen 1945 genauso beschäftigt wie die Südafrikaner nach dem Ende der Apartheid. Und eines Tages werden sich auch die Syrer dem zu stellen haben. Was aber sind jetzt die nächsten Schritte in Kolumbien? Ein Land, das tief gespalten ist zwischen Arm und Reich. Haben die Verhandlungen noch eine Chance? Wenn ja, zu welchem Preis, mit welchem Ziel?
Ich denke, die Verhandlungen sind die einzige Chance, weil die Alternative dazu wäre ein Zurück in den Krieg und ein Zurück zu noch mehr Gewalt. Das kann es nicht sein für ein Land wie Kolumbien. Von daher ist jetzt erstmal ganz, ganz wichtig, dass der Waffenstillstand weiterhält, dass er international möglichst überwacht wird, dass dann aber auch den Fahrkämpfern, die in bestimmten Gebieten sind, Möglichkeiten jetzt schon gegeben werden, sich weiterzubilden oder irgendetwas zu tun und nicht nur rumzusitzen und zu warten, weil das ist kritisch und das ist gefährlich. Insofern muss da jetzt ganz schnell was passieren. Der zweite Schritt oder parallel dazu müssen sich jetzt alle politischen Kräfte in Kolumbien wirklich zu einem nationalen Dialog zusammenfinden, der eben nicht nur zwischen kleinen Elitengruppen stattfinden darf, sondern der die Zivilgesellschaft mit einbeziehen muss, der die Opfer mit einbeziehen muss und der möglichst auch die andere Guerilla-Gruppe, das ELN, noch mit einbeziehen muss.
Aber schon jetzt ist sicher, Juan Manuel Santos hat Geschichte geschrieben, ob mit oder ohne Friedensnobelpreis. Dr. Sabine Kurtenbach, Senior Research Fellow am GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien in Hamburg. Vielen Dank. Privat spielt Juan Manuel Santos gerne Poker. Und auch als kolumbianischer Präsident hat er viel riskiert, nicht nur das Friedensabkommen mit der linken Guerilla-Organisation FARC. International wurde Santos im Juli 2008 durch eine spektakuläre Geiselbefreiung bekannt. Darunter war auch die frühere kolumbianische Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancourt. Ingo Maruschik mit einem Porträt des neuen Friedensnobelpreisträgers.
Ganz in Weiß, mit einer Friedenstaube am Revers, so trat Kolumbiens Präsident Santos bei der Unterzeichnung des Friedensvertrags in Cartagena auf. Die Region und der ganze Planet feiern, denn es gibt einen Krieg weniger auf der Welt, und zwar den in Kolumbien. Dass ausgerechnet Juan Manuel Santos einmal als Friedensstifter auftreten würde, daran hätte vor wenigen Jahren niemand geglaubt, er selbst wohl am allerwenigsten. Denn Santos galt als absoluter Hardliner im Kampf gegen die FARC. Als Verteidigungsminister von Präsident Uribe ging er von 2006 bis 2009 mit brutaler Härte gegen die Guerilla-Gruppe vor. Ich bin stolz darauf, dass ich als Verteidigungsminister der FARC in der schlimmsten Situation ihrer Geschichte die schwersten Schläge ihrer Geschichte versetzt habe. Santos befahl der Armee unter anderem, ein FARC-Lager im Nachbarland Ecuador anzugreifen. Dabei wurde der FARC-Sprecher Raúl Reyes getötet. Es kamen aber auch Zivilisten ums Leben. Der Angriff führte zu einer diplomatischen Eiszeit zwischen Kolumbien und Ecuador und weiteren linksregierten Ländern. In Santos Zeit als Verteidigungsminister fielen auch die Befreiung der einstigen Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancourt aus der Geiselhaft der FARC und ein Skandal um Kopfgelder, die auf getötete FARC-Kämpfer ausgesetzt waren, was dazu führte, dass Soldaten reihenweise Unschuldige ermordeten. Santos trat in dieser Zeit als rechte Hand und als Kronprinz von Präsident Uribe auf und im Wahlkampf versprach er, dessen Politik der harten Hand fortzusetzen. Ich werde weiterführen, was Präsident Uribe in diesem Land gesät hat, die demokratische Sicherheit. Ja, noch mehr, ich werde sie noch verstärken. Mit diesem Versprechen gewann Santos 2010 die Wahl um das Präsidentenamt. Aber danach vollzog er eine überraschende Kehrtwende. Er söhnte sich mit den Linksregierungen von Ecuador und Venezuela aus und er setzte sich mit der verhassten Guerilla-Gruppe an den Verhandlungstisch. Die Gespräche zogen sich über 4 Jahre hin. Das hätte ihn 2014 fast seine Wiederwahl gekostet. Aber jetzt ist der 65-Jährige auf dem Höhepunkt seines Ansehens. Peace. Vom Frieden in Kolumbien geht eine machtvolle Botschaft der Hoffnung an die Welt aus. Lobt UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Papst Franziskus gratulierte und kündigte einen Besuch in Kolumbien an. Und bei der Unterzeichnung des Friedensvertrags standen Präsidenten aus ganz Lateinamerika Spalier, Linke wie Rechte. Und die Wirtschaft wächst auch noch kräftig. Kolumbien scheint über Nacht vom Paria-Staat unter der Kontrolle von Drogensyndikaten zum Musterknaben der Weltgemeinschaft geworden zu sein. Santos macht aber auch klar, dass er deswegen nicht zum Freund der Linken geworden ist. Im Gegenteil, zu mehr als einem Händedruck mit FARC-Kommandant Timoschenko ließ er sich nicht hinreißen. Wir sind uns nicht einig und wir werden es wohl nie sein, welchem politischen und wirtschaftlichen Modell unser Land folgen soll. Denn Santos kommt aus der konservativen Elite Kolumbiens. Seine Familie ist eine der reichsten und einflussreichsten des Landes. Santos studierte in London und Harvard, war Mitherausgeber der größten Zeitung Kolumbiens und später vertrat er sein Land bei der Internationalen Kaffee-Organisation, bevor er in die Politik wechselte und Strippenzieher und rechte Hand Uribes wurde. Dieser hat allerdings mittlerweile mit ihm gebrochen. Ich habe mich nie gegen den Frieden gestellt, aber ich glaube, dass die Texte von Havanna nicht zum Frieden führen, sondern ein schlechtes Vorbild sind.
HR2, der Tag. Ein bisschen Frieden, ein Preis und seine Wirkung. Im Jahr 1935 wurde der Friedensnobelpreis dem kritischen Journalisten und Pazifisten Karl von Ossietzky, unter anderem Herausgeber und Chefredakteur der Weltbühne, zugesprochen. Der befand sich zu dieser Zeit nach einer langen Lagerhaft und schwer krank in einem Hospital. Er selbst konnte den Preis auch nicht entgegennehmen, aber viel schlimmer war noch, dass das Deutsche Reich daraufhin seinen Staatsbürgern die Annahme des Nobelpreises verboten hatte. Bereits 1923 hatte von Ossietzky hellsichtig über das Wesen des Faschismus geschrieben. Hier ein Ausschnitt aus seinem Text.
Es ist eine stehende Erfahrung. Wo der Arzt in Misskredit gekommen ist, schleicht der Scharlatan ins Haus. Und die moderne politische Scharlatanerie kristallisiert sich in dem vielfarbigen, vieldeutigen Begriff Faschismus. Was ist Faschismus? Zunächst ein Ausverkauf kleinbürgerlicher Ideologien und Illusionen von vorgestern. Gedankenspäne, die längst vom Wirbel der Zeit in alle vier Winde zerstreut schienen und die sich heute von Neuem zu einer gefährlichen Masse zusammengefunden haben. Der Faschismus ist die machtgewordene Furcht des von kapitalistischen und sozialistischen Extremen in seiner Existenz bedrohten und durch die Schieberepochen seit 1914 materiell und moralisch geschwächten Bürgertums. Diese Stimmung ist eine internationale. In Italien, wo die Gefahr am geringsten war, die Kommunisten sich aber am großmäuligsten gebärdeten, hat sie zuerst zum Siege geführt. Sie hat ihren Niederschlag gefunden im ungarischen Horthy-Regime, sie durchdringt mählich das verelendete Österreich, nationalistisch, antisemitisch und monarchistisch aufgemacht, wiegelt sie in Deutschland die Opfer der sozialen Umschichtung gegen die Republik als Statthalterin der Goldenen Internationale zu einem grobträtigen Aktivismus der geballten Faust auf. Sie hat als militaristisch-imperialistische Wahnvorstellung Frankreich okkupiert und hat selbst die kleine friedliche Schweiz in eine krankhafte Sozialistenangst hineingehetzt, die bereits seit längerem die Grundlage dieser ehrwürdigsten und urtümlichsten aller Demokratien unterhöhlt. Wo die Männer versagen, da ruft man nach dem Mann. Der Faschismus, der überall anders, überall in neuer nationaler Vermummung auftritt, weist in allen Ländern diesen einen gemeinsamen Wesenszug auf, die Sehnsucht nach dem Diktator. Die erschlafften Völker suchen nach einem Hirn, das für sie denkt, nach einem Rücken, der für sie trägt.
HR2, der Tag, ein bisschen Frieden, ein Preis und seine Wirkung. Was Juan Manuel Santos, der neue Friedensnobelpreisträger, mit Shimon Peres verbindet, ist ihre Wandlung vom Falken zur Taube. Peres, der langjährige und kürzlich verstorbene israelische Präsident, hatte für die Geheimverhandlungen mit den Palästinensern 1993 damals die Formel gewählt, Land für Frieden. Er war zu dieser Zeit Außenminister, an seiner Seite der damalige Regierungschef Yitzhak Rabin. Und sie mündeten in, also diese Geheimverhandlungen mündeten in die sensationellen Osloer Friedensverträge. Und sie brachten Peres zusammen mit Rabin und Palästinenserführer Yasser Arafat 1994 den Friedensnobelpreis. Die Würdigung sollte eine Ermutigung für alle Israelis und Palästinenser sein, die, so wörtlich, einen nachhaltigen Frieden in der Region anstrebten. Grisha Alroy-Arloser, Geschäftsführer der Deutsch-Israelischen Handelskammer und Journalist, guten Guten Abend nach Tel Aviv.
Schönen guten Abend.
Draußen in der Welt hatte Peres damals schon große Anerkennung für seine Bemühungen erfahren. Er galt als eloquenter Friedensfürst aus dem fernen Jerusalem. Zu Hause nannten ihn Kritiker sogar Oslo-Verräter. Warum eigentlich?
Ja, weil Weil Pérez erstens einen wirklich wichtigen, großen Paradigmenwechsel in der israelischen Linken auch hervorgerufen hat durch seine Position, die er in den Jahren davor überhaupt nicht vertreten hat. Pérez gehörte dem politischen Establishment seit der Gründung des Staates an und war genauso aktivistisch wie David Ben-Gurion und wie Moshe Dayan und wie viele andere auch. Er ist dann, glaube ich, in den 80er Jahren wohl auch infolge der Eindrücke des ersten Libanonkrieges 82 bis 85 und dann der ersten Intifada 87 bis 90 zum Schluss gekommen, dass hier ein Paradigmenwechsel notwendig ist. Allerdings muss man immer bedenken, dass er eigentlich eine tragische Figur war, weil er nicht die Nummer eins war. Mhm. Er war, als Oslo stattfand, als die geheimen Verhandlungen geführt wurden, zwar Außenminister, aber die Zügel in der Hand hatte Yitzhak Rabin, der immer ein Herausforderer, ein Kontrahent innerhalb der Arbeiterbewegung Pérez gegenüber war. Mhm. Und deswegen ist das, glaube ich, ein schwieriges Verhältnis. Und es gab sehr, sehr viele Leute, die in diesem Schritt nach Oslo tatsächlich einen Verrat an der zionistischen Sache erblickten.
Mhm. Pérez war eigentlich auch ein Spätberufener in Sachen Frieden. Er machte Israel militärisch stark und man könnte ihn auch Vater der israelischen Atombombe nennen. Sein Meisterstück steht in Dimona in der Negev-Wüste, der mit Frankreichs Hilfe erbaut Atomreaktor. Pérez war Falke und Taube zugleich oder nacheinander, besser gesagt. Wie hat er diesen Widerspruch überwunden und gelebt?
Die meisten Israelis glauben, dass wenn Frieden möglich sein sollte, dann nur aus der Position der Stärke dies möglich ist. In der Region, in der wir uns befinden, in der schwierigen Nachbarschaft, in der wir leben, kann etwas anderes wahrscheinlich nicht gelten. Und wie viele andere auch, ist er zuerst auf jeden Fall Falke gewesen. Das gilt ja auch für jene, die zu einer späteren Einsicht kamen, wie Menachem Begin, der dann auch einen Friedensnobelpreis erhielt, 1978, 79, nach dem Frieden mit Ägypten. Das galt für Arik Sharon, der sich aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat. Das galt für Yitzhak Rabin selber, der noch zur Zeit seiner ersten Premierministerschaft 74 bis 77 ganz andere Positionen vertrat und ganz andere Töne anschlug, sogar noch als der Verteidigungsminister bei Ausbruch der ersten Intifada war, 1987. Das heißt, das sind alles ältere Herren, die im Alter zu einer anderen Einsicht gekommen sind, dass eben nicht nur die Stärke, sondern eben auch die Stärke, neben der Stärke, aber auch die Wagnis zum Frieden notwendig sind, wenn wir hier vorankommen wollen.
Mhm. Shimon Peres ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Kürzlich mit ihm tritt der Letzte aus der Generation der israelischen Gründerväter ab. War er auch der Letzte mit einer positiven Vision für den Nahen Osten?
Also es tritt mit ihm auf jeden Fall der Letzte ab aus einer Generation, die ihre Quellen noch im alten Europa hatten. Das war auch etwas, worunter er im Grunde gelitten hat, weil all die anderen von mir genannten, ob das nun Moshe Dayan war oder Yitzhak Rabin, der sogar ein Jahr älter war als er, oder Arik Sharon, das sind alles in Israel zur Welt gekommen. Das sind die neuen Juden gewesen, während er in Polen zur Welt kam und aus Polen eingewandert war. Und er ist wirklich von dieser Generation tatsächlich der Letzte, der abgetreten ist. Ich glaube, dass es in Israel sehr wohl Menschen mit interessanten, guten Ansätzen für eine Beilegung dieses 100 Jahre alten Konfliktes gibt. Die sind noch nicht so bekannt, aber ich glaube, wir werden in der Zukunft von ihnen hören. Da bin ich fest von überzeugt.
Mhm. Mehr als 20 Jahre nach dem Friedensnobelpreis für Pérez, Rabin und Arafat gibt es immer noch keinen Palästinenserstaat und längst noch keinen Frieden. Israel erlebt eine Welle der Gewalt. Immer wieder werden jüdische Israelis von Palästinensern angegriffen. Umgekehrt verüben jüdische Extremisten Attentate auf Araber. Wo sehen Sie Ihr Land, Herr Alroy Arloser? Sagen wir vielleicht in 5 Jahren?
Naja, schauen Sie, wir dürfen nicht abendländisch überhastet an die Sachen herangehen und dieser Konflikt wird sicherlich nicht in einem europäischen Legislaturperiodenrhythmus regeln lassen. Ich glaube, dass wir erstens Geduld haben müssen auf beiden Seiten. Zweitens müssen wir uns vielleicht mit dem Gedanken anfreunden, dass der Konflikt, so wie wir ihn kennen, gar nicht lösbar ist, sondern dass er erstmal nur verwaltet werden muss, damit das Leben der Menschen auf beiden Seiten einigermaßen erträglich und friedlich ist. Und dass wir erst in einem zweiten Schritt, wenn wir uns nicht mehr nur über Kimme und Korn kennenlernen, sondern eben auch in einem nachbarschaftlichen Verhältnis, dass dann vielleicht etwas anderes möglich ist, was heute noch gar nicht angedacht werden darf. Es gibt mittlerweile interessante neue Modelle, weil bei der jüngsten Umfrage unter den Palästinensern spricht sich eine Mehrheit gegen die Zwei-Staaten-Lösung aus. Mhm. Das muss man ganz deutlich sagen. In Israel selber ist diese Zwei-Staaten-Lösung in weite Ferne gerückt, auch wenn unser Premierminister sie bei der letzten Rede vor den Vereinten Nationen wieder aus dem Schrank geholt hat. Aber im Endeffekt ist diese Zwei-Staaten-Lösung eine ganz, ganz schwierige Lösung, die von der Entwurzelung von Hunderttausenden von Israelis spricht, von der nicht wirklich durchgesetzten Souveränitätsansprüchen der Palästinenser in großen Teilen dieses Landes. Vielleicht gibt es andere Lösungsansätze über eine Föderation oder Konföderation. Und auch das sind Dinge, die Shimon Peres angedacht hat. Er ist in dieser Hinsicht wirklich ein Visionär gewesen. Und wenn mich eines wirklich geschmerzt hat bei seinem Weggang, dann ist es, dass bei dieser großen Beerdigung, wo so viele Menschen aus der Welt gekommen sind, die ihm ihre letzte Ehre erwiesen haben und sogar Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas dabei war, dass die Vertreter der israelisch-arabischen Bevölkerung die Beerdigung geschnitten haben und nicht teilgenommen haben. Das ist meines Erachtens ein ganz falsches, ein schlechtes, ein gefährliches Signal für ein weiteres Schisma innerhalb der israelischen Gesellschaft.
Grisha Alroy Aluser, Geschäftsführer der Deutsch-Israelischen Handelskammer und Journalist, vielen Dank. Ein bisschen Frieden, ein Preis und seine Wirkung. Hätten Sie noch gewusst, wer im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis bekam? Die Überraschung war groß, als der Preis nach Tunesien an das Dialogquartett ging. Seine Vertreter hatten Tunesien vor einem drohenden Bürgerkrieg bewahrt. Die Begründung für die Vergabe des Friedensnobelpreises nach Tunesien lautete damals ebenfalls, das sei eine Ermutigung für den Weg des Dialogs. Hat das gewirkt? Jens Borchers.
Abdessattar Ben Moussa sieht das ziemlich nüchtern. Der Präsident der tunesischen Menschenrechtsliga meint, ja, der Friedensnobelpreis habe etwas bewirkt für seine Organisation. Der Friedensnobelpreis hat der Menschenrechtsliga Türen geöffnet, sagt Ben Moussa. Jetzt können Vertreter der Liga unangekündigt Besuche machen, in Gefängnissen, auf Polizeiwachen beispielsweise. Das sei wichtig, beispielsweise in der Arbeit gegen Folter und Misshandlungen. Friedensnobelpreisträger weist man in Tunesien offenbar nicht so ohne weiteres ab, nicht mal bei Polizei oder beim Innenministerium. Das war 2012, als Tunesien auf der Kippe stand, anders. Damals gab es Gewalt und Attentate. Hussein Abbasi, der Chef des größten Gewerkschaftsverbandes, war damals eine der Schlüsselfiguren in der Arbeit des Dialogquartetts. Gemeinsam schafften es Abbasi und seine Mitstreiter, die damals völlig zerstrittenen politischen Kräfte endlich an einen Tisch zu bringen. Am Ende dieser Verhandlungen standen eine neue Verfassung, ein neues Parlament und eine neue Regierung. Und dann kam der Friedensnobelpreis. Nachdem dann die schönen Reden gehalten und die hübschen Fotos gemacht worden waren, da ging es dem Land natürlich keineswegs besser. Dennoch, Hussein Abbasi war sich damals schon sicher, dass der Nobelpreis nützlich sein würde. Der Friedensnobelpreis wird uns nutzen, um das Land weiterzubringen, sagte Abbasi im Dezember vergangenen Jahres nach der Preisverleihung. Und auch die arabische Welt. Die meisten Revolutionen waren bis heute nicht von Erfolg gekrönt, sondern sind in Gewalt und Bürgerkrieg gekippt. Wir wollen zeigen, dass Probleme nicht durch Waffengewalt gelöst werden, sondern eben durch Dialog. Tunesiens Probleme bestehen weiter, aber mittlerweile haben sich Politik, Gewerkschaften und Arbeitgeber auf eine Regierung der nationalen Einheit verständigt. Ganz nach dem Motto, man kann den Karren nur gemeinsam aus dem Dreck ziehen. Und der tunesische Karren steckt immer noch tief im Dreck. Hohe Arbeitslosigkeit, fast 15%. Die Staatskasse ist leer, der öffentliche Dienst aufgebläht. Die Terroranschläge sind etwas abgeflaut, aber der so wichtige Tourismus, der liegt immer noch am Boden. Das Land befindet sich in einem wirtschaftlichen Notstand, das sagte ein Minister kürzlich vor einer großen Konferenz internationaler Investoren in Tunis. Deshalb hatte Tunesiens Präsident die Regierung der nationalen Einheit gefordert und durchgesetzt. Abdessattar Ben Moussa von der Menschenrechtsliga meint, diese neue Regierung stehe enorm unter Druck. Das ist die letzte Chance. Wenn diese Regierung scheitern sollte, das wäre das Ende. Der K.O., ein Bürgerkrieg. Aber diese Regierung hat junge Leute, sie hat kompetente Leute, meine ich. Und sie hat ihre Arbeit nicht mit dem Schlagstock begonnen, sondern mit dem Dialog. Ich meine, das ist wichtig. Dialog. Auch wenn die Interessen noch so unterschiedlich sind. Das war das Grundprinzip des tunesischen Quartetts aus Gewerkschaftern, Unternehmern, Anwälten und Menschenrechtlern. Dafür gab es den Friedensnobelpreis. Und der könnte dazu beigetragen haben, dass auch im Tunesien des wirtschaftlichen Notstandes weiterhin miteinander gesprochen und nicht aufeinander eingeschlagen wird.
Aber sonst in der Welt überall Krieg, überall gibt es Krisen. 60 Millionen Menschen sollen weltweit auf der Flucht sein. Mehr als 1 Million Menschen fanden seit 2015 Zuflucht in der Europäischen Union, die meisten in Deutschland. Ist der Frieden deshalb, wie Bundespräsident Gustav Heinemann vor über 50 Jahren formulierte, die eigentliche Forschungslücke der Wissenschaft? Das scheinen Friedens- und Konfliktforscher wörtlich genommen zu haben, denn jedes Jahr, jetzt zum 30. Mal, erscheint das Friedensgutachten deutscher Friedensforschungsinstitute. Herausgeberin ist Dr. Margret Johansen, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Das Friedensgutachten 2016 ist ein mächtiges, komplexes Konvolut und 278 Seiten stark, eine Denkhilfe und Anregung für die Politik. Der Friedensnobelpreis ist dagegen ein Versuch, Frieden zu personalisieren. Frau Johansen, ist das für Sie ein Widerspruch?
Nein, das ist kein Widerspruch. Frieden braucht man nötig und dafür sind verschiedenste Wege nötig. Und wir sind Wissenschaftler und wir versuchen Politikberatung auf wissenschaftlicher Basis. Und ein Friedensnobelpreis, wie soll ich sagen, der ist ein Hoffnungswecker. Ein Friedensnobelpreis, manchmal belohnt er Erfolge in der internationalen Politik bei der Suche nach Frieden. Manchmal soll er aber auch Mut machen, auf dem Wege voranzugehen. Und Mut machen wollen wir alle. Der Friedensnobelpreis und das Friedensgutachten.
Dann haben Sie etwas gemeinsam. Seit 1901 verleiht das norwegische Komitee den Preis an denjenigen, der die meiste oder beste Arbeit geleistet hat für die Brüderlichkeit zwischen Nationen. So heißt das wörtlich, für die Abschaffung oder Reduzierung stehender Armeen und bei Friedenskonferenzen. Können einzelne Menschen Frieden schaffen? Vielleicht ein bisschen Frieden?
Also einzelne Menschen können Visionen entwickeln und sie können sie auch gegen Widerstände in ihrer eigenen Gesellschaft versuchen durchzusetzen. Manchmal geht es mit Glück, weil die Situation so ist, als hätte man darauf gewartet, weil zum Beispiel Konflikte, also Gewaltkonflikte, sich so festgefahren haben, dass kein Ausweg mehr erscheint im Sinne eines Sieges einer Seite. Und dann kommt möglicherweise eine Initiative rechtzeitig. Manchmal aber ist es auch, wie soll ich sagen, das Ergebnis einer lang andauernden, geduldigen, dicke Bretterbohrerei.
Mhm. Und den Eindruck hat man auch, ehrlich gesagt, wenn man das liest, was Sie zusammengetragen haben. Im Mittelpunkt des diesjährigen Friedensgutachten stehen die Fluchtursachen und damit verbundene Kriege und Staatszerfall im Mittleren und Nahen Osten, aber auch in Nordafrika auf der Agenda. Und Sie benennen die daraus resultierenden Folgen für Europa eben keine Sache, die mal ebenso vorbei wäre, sondern wie gesagt ein sehr, sehr, sehr komplexes Gebilde. Kann der Versuch, von außen Frieden zu bringen, überhaupt zum Erfolg führen?
Er führt nicht zum Erfolg, wenn die Bedingungen in den Ländern oder Staaten oder Regionen, in denen Krieg herrscht, nicht mit in Betracht gezogen werden. Und vor allen Dingen aber diejenigen, die direkt betroffen sind in der Region, solange es kein Mitwirken gibt von lokalen Akteuren und auch nicht von irgendwelchen, sondern von denen, die aus Einsicht oder aus Leidensdruck bereit sind, Hilfe entgegenzunehmen. Solange es die nicht gibt, kann man keinen Frieden von außen schaffen. Und die Bedingungen herzustellen ist mühsam. Es ist offensichtlich leichter, auswärtige Beziehungen zu knüpfen mit Regimen, die nun alles andere getan haben, als für friedliche Verhältnisse in ihren Staaten zu sorgen, sondern eigentlich eher diejenigen sind, die eine Mitschuld daran tragen, mit denen diplomatische Beziehungen zu erhalten, denen Waffen zu liefern und Ähnliches ist offenbar sehr viel leichter, als sich an die mühsame Arbeit zu machen, die Träger von Frieden in diesen Ländern zu identifizieren, zu differenzieren und mit ihnen vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. Das ist ein ganz langer Weg, aber Friedensforscher sind diejenigen, die diese Prozesse beobachten und auch diese Prozesse manchmal anstoßen können.
Vor allem in zerfallenen Staaten wie im Irak oder in Syrien konnte in letzter Zeit der Islamische Staat, der sogenannte Islamische Staat, groß und größer werden. Wie erfolgreich ist die derzeitige Strategie, ihn zu besiegen?
Also es sieht so aus, als würde er Territorium verlieren,
aufgrund militärischer Einsätze. Er kompensiert diese Verluste aber mittels einer Diffusion. Das heißt, er trägt seine Gedanken in andere Konfliktzonen, ist nicht mehr so territorial gesättigt, sondern eher territorial möglicherweise gefährdet. Aber ob diese Gefährdung nun dazu beiträgt, dass sich diejenigen, die von angezogen sind von diesen Ideen, sich von dem ISIS abwenden oder ob sie im Gegenteil sozusagen den Märtyrerweg gehen im Dienste dieser Sache, das ist völlig ungewiss.
Sie haben gerade eben schon einen Punkt angesprochen, der bezieht sich auf Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Vor allem ist es zur Regel geworden, eben nichtstaatliche Gruppen zu unterstützen, wie zum Beispiel unter anderem die kurdischen Peschmerga, da könnte man noch ganz andere nennen. Warum ist das wenig zielführend Ihrer Auffassung nach?
Es ist schwierig vor allen Dingen. Es ist in einer ganz akuten Notsituation ja geboren als Idee, die kurdischen Peschmerga mit Waffen auszustatten. Aber inzwischen sind die Nachrichten über eine unkontrollierte Verbreitung dieser Waffen vorhanden und die Gefahr einer unkontrollierten Weitergabe und damit auch das Fallen in falsche Hände sozusagen ist eben groß und man kann das auf der einen Seite nachvollziehen, denn es sind ja Kämpfer aus der Region. Es ist ja keine Intervention, die die kurdischen Peschmerga vollführen. Und trotzdem ist das Prinzip, keine Waffen zu liefern an kämpfende, nichtstaatliche Akteure richtig. Denn diese Akteure tragen eben auch zum weiteren Verfall und zum Legitimationsverlust von staatlichen Strukturen bei.
Schauen wir am Ende unseres Gesprächs noch einmal auf Deutschland. Wie bewerten Sie die Rolle Deutschlands bei dem Versuch, Frieden zu schaffen? Reicht das Engagement? Reichen die finanziellen Mittel?
Ich denke, dass Deutschland sich vor allen Dingen Verdienste erwirbt auf diplomatischem Parkett. Ich halte nicht so viel davon, dem Krieg, den sogenannten Krieg gegen den IS. François Hollande, der französische Präsident, hat die Anschläge in Paris zu einem Krieg an der fremden Macht gegen Frankreich erklärt und Deutschland unterstützt ihn. Wir halten es nicht für richtig, völkerrechtlich gesehen. Wir glauben eigentlich eher, dass es erforderlich ist, die Bedingungen zu ändern, unter denen solche Gruppierungen groß werden. Und das ist ein massiver Legitimationsverlust der Staaten, in denen sie groß geworden sind. Dort anzufassen, dort legitime staatliche Strukturen mit Zustimmung also der Regierten aufzubauen, das ist ein ganz, ganz langfristiges Projekt. Kurzfristige Lösungen gibt es nicht. Das bedeutet aber, dass man sofort damit anfangen muss.
Aber wäre das dann nicht, wie wir eingangs festgestellt haben, der Versuch, von außen Frieden zu bringen, der nicht unbedingt erfolgsführend ist?
Den lokalen Akteuren, die die Hauptträger sein müssen, die kann man unterstützen. Aber es darf keine Fremdbestimmung sein, es dürfen auch nicht die Falschen sein. Den Überblick sich zu verschaffen darüber, mit wem man zusammenarbeiten kann, das ist schwierig, aber auch dafür braucht man Expertise in diesen Regionen. Auch dafür ist die Friedensforschung da. Wir haben ja eine Menge von Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, die in diesen Regionen reisen, die in diesen Regionen Beziehungen haben, die urteilen können. Auf die sollte man nicht verzichten und ich denke eigentlich, dass die auswärtige Politik diese Expertise noch weitaus stärker heranziehen sollte, als sie es bisher tut.
Margret Johansen, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg und Mitherausgeberin des Friedensgutachtens 2016. Denkanstöße für den Frieden. Auch der deutsche Friedensnobelpreisträger Karl von Ossietzky wollte einen neuen Krieg verhindern und nahm gleich nach dem Ersten Weltkrieg Verbindung zu französischen Pazifisten auf. So entstand die Internationale Liga für Menschenrechte in Frankreich und Deutschland. Bereits in der Weimarer Republik wurde er als radikal-demokratischer Pazifist bezeichnet. Er fühlte sich als Außenseiter und sympathisierte mit dem französischen Schriftsteller Anatole France. Im folgenden Artikel wandte er sich 1924 gegen die Große Koalition der bürgerlichen Mitte.
Der liberale Demokratismus erschöpft sich in der breiten Lobpreisung des Parlamentsstaates. Er sieht nichts Werdendes, verbeugt sich pietätvoll vor Vergangenem, ahnt nichts von einem Problem der Köpfe, geschweige denn von denen des Magens. Der böse Satz von Anatole France, das Gesetz verbietet in seiner majestätischen Gleichheit den Reichen wie den Armen, unter den Brücken zu schlafen, auf den Straßen zu betteln und Brot zu stehlen, kennzeichnet für immer die hohle sittliche Attitüde einer Demokratie, die nur in ihren Institutionen und für ihre Institutionen lebt. Die bürgerliche Demokratie tanzt vor Wonne, wenn ihr der frühere und jetzige kronprinzliche Nachrichtenoffizier Kurt Anker großmütig testiert, es habe 1918 wirklich keine Revolution gegeben und alles sei hübsch von selber gekommen. Deshalb keine Schuld, keine Anklage. Am besten gar nicht mehr davon sprechen. Das ist die neue Friedensformel, die endgültige Verankerung der Weimarer Demokratie im Sumpfe des Juste Milieu. Die Anerkennung dieses Zustandes nennt man Realpolitik. Zweifel daran wird als Ketzerei, Fantasterei, Nörgelei abgetan. Die großen Realpolitiker vergessen nur, dass auch die Wirklichkeit ihre eigenen Illusionen erzeugt. Sie nehmen den Dunstkreis selbst zugesprochener Bedeutsamkeit für die Ausdehnung der Welt. Dem Ritual des Erreichbaren und Möglichen, rückhaltlos hingegeben, halten sie die Grenzen eigenen Denkens und Wollens für die Grenzen des Möglichen überhaupt. Wir fragen, was haben die großen Parlamentspolitiker, die unerhörten Strategen der Opportunität eigentlich erreicht? Wo sind denn die überzeugenden Resultate des langjährigen Changer les Coalitions? Die Gleichgültigkeit der breiten Massen am politischen Betrieb ist unbeschreiblich. Die Gegensätze zwischen Kapital und Arbeit sind schärfer als jemals. Wehrmacht und Justiz frondieren. Die Hohenzollern haben ihre Millionen. Die Zensur ist wieder da. Das sind die Resultate.
Lob eines Außenseiters. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Europa gewinnt den Friedensnobelpreis. Das war 2012. In der größten Krise ihrer Geschichte. Das Komitee in Oslo wollte damit den Beitrag zur friedlichen Entwicklung in Europa würdigen und den erfolgreichen Kampf für Frieden und Demokratie befördern. Die Auszeichnung galt als ein Zeichen gegen die Europaskepsis, die sich mit der Finanz- und Schuldenkrise merklich verstärkt hatte. Einige waren gerührt, andere befremdet. Es gab eine Urkunde, eine Medaille und umgerechnet 930.000 Euro. Andreas Meyer-Feist ist unser Korrespondent in Brüssel. Wissen Sie, wo diese Utensilien und das Geld eigentlich geblieben sind?
Ja, mit dem Geld wurde was Gutes gemacht. 930.000 Euro, das war der Grundstock. Und Brüssel hat dann nochmal was draufgelegt, noch einmal eine Million und dann jedes Jahr noch einmal einige Millionen. Und davon haben bis heute Kinder etwas, die nicht in Frieden aufwachsen können. Es werden Bildungsprojekte in Konfliktgebieten unterstützt. Das Motto heißt Erziehung zum Frieden und davon haben bisher Hunderttausende Kinder profitiert. Da geht es also nicht nur um Schulen, sondern auch eben ganz einfach, um Kinder dazu zu bringen, Konflikte nicht mit Gewalt zu lösen. Und das ist natürlich auch ein Versprechen an die Zukunft und hat etwas mit den Motiven zu tun, mit denen der Preis damals auch verabreicht wurde und auch entgegengenommen werden konnte, dass eben die EU ein Friedensprojekt gewesen ist und auch viele Jahrzehnte dafür gesorgt hat, dass Frieden in Europa herrscht.
Jetzt haben Sie gerade die Urkunde und die Medaille vergessen. Sind die in der Besenkammer gelandet?
Nein, da ist man natürlich sehr stolz darauf. Die Urkunde und die Medaille, die sind hier ausgestellt im Besucherzentrum. Da kann man sie sehen. Und die EU-Kommission natürlich ist stolz darauf, dass sie so etwas präsentieren kann. Aber es ist eben ein Preis nicht nur für die Institution, sondern eben auch für die gesamte Staatengemeinschaft.
Spricht denn eigentlich noch jemand in der Europäischen Union über diesen Preis?
Ja, sehr oft und leider oft nur negativ, muss ich sagen. Leider, vor allem jetzt in der Flüchtlingskrise, warum ausgerechnet die EU als Preisträgerin für den Frieden so tatenlos zusieht, wie an ihren Außengrenzen Menschen sterben. Die EU habe diesen Preis gar nicht verdient. Das ist immer wieder zu hören, immer wieder zu lesen. Ich meine, dass das eigentlich nicht die richtigen Argumente sind, die gegen diesen Preis sprechen. Im Gegenteil, besser ist, man würde ein bisschen mehr positiver über den Preisträger EU sprechen und auch die Begründung mal lesen. Da geht es eben um die Leistung, die bisher erbracht wurde, auf einem kriegszerrütteten Kontinent Frieden innerhalb der letzten fast 70 Jahren, Versöhnung auch zwischen Ländern, Ländern, die sich oft bekriegt haben. Und jetzt hat man nicht mal sichtbare Grenzen beim Reisen. Und das ist eben etwas, was das Nobelpreiskomitee damals zu Recht gewürdigt hat.
Die Entscheidung des Komitees Europa, also einer Staatengemeinschaft, den Friedensnobelpreis zu verleihen, ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Aber die Situation hat sich deutlich verschlechtert. Es gibt fast Grexits und ganze Brexits, Populismus, Nationalismus, Terror, türkische Autokraten. Es gibt Kritiker, die sagen, diese EU sei am Ende. Wie ist Ihre Wahrnehmung? Ist sie das?
Also am Ende ist sie sicherlich nicht. Sie wird weiter existieren. Die Frage ist, ob sie anders wahrgenommen wird. Ohne Großbritannien ist natürlich ein wichtiger Faktor in unserem europäischen Bewusstsein. Und das wird oft vergessen bei denjenigen, die jetzt sehr technokratisch darüber reden, wie man diese beiden Teile, Großbritannien und die restliche Union, trennen kann. Ich glaube aber, die entscheidende Frage ist, ob die EU so friedlich, so sanft bleibt wie früher, so zivil. Das wurde ja in Oslo 2012 gelobt und auch gewürdigt und auch als Vorbild für die Welt dargestellt. Ich glaube, dass sich das doch schon geändert hat und weiter ändern wird. Die EU wird aggressiver werden, sie wird militärischer auftreten. Man sieht das ja schon an den Außengrenzen der EU.
Im Friedensgutachten 2016, über das wir auch heute hier in der Sendung gesprochen haben, der Friedens- und Konfliktforscher, steht, was zumeist Flüchtlingskrise heiße, sei keine Krise der Flüchtlinge, sondern eine Krise der Politik im Umgang mit dem Fluchtgeschehen. Und diese Krise ist zu einer Zerreißprobe der EU geworden, steht auch dort geschrieben. Ich glaube, das kann man auch unterschreiben. Wie kann man denn aber Länder wie Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Polen von der Europäischen Union und auch den gemeinsamen Zielen eigentlich noch überzeugen?
Ja, überzeugen, das würde natürlich nur gehen, wenn man gemeinsame Ziele vorher definiert hat, hinter die sich dann alle irgendwie stellen könnten, aber nicht hinter Ziele, die irgendwie in Brüssel beschlossen werden und zu Hause dann ignoriert werden. Ich denke da zum Beispiel an die Pläne zur Verteilung der Flüchtlinge, hoch umstritten. Und genau das macht man ja in Brüssel diesen Staaten zum Vorwurf, wenn es ums Teilen der Lasten geht. Überzeugen könnte man diese Regierungschefs wohl nur, wenn man weiß, dass sie sicher sein könnten, dass sie mit einem Ja zur EU-Politik nicht auch ihre Karriere aufs Spiel setzen. Denn Politik machen ist ja in diesen Ländern keine ganz selbstlose Angelegenheit. Nicht nur dort, aber vor allem dort. Und wenn sich das ändern soll, müssten sie sich eben viel mehr anstrengen, auch scheinbar unpopuläre, wichtige EU-Entscheidungen dem eigenen Volk glaubhaft zu machen, auch zu vertreten, auch gegen Widerstände zu vertreten. Und sie dürften sich nicht verstecken hinter ihrer EU-Kritik. Also Glaubwürdigkeit, glaube ich, respektieren vor allem natürlich auch die kritischen Wähler. Und da sind diese Politiker noch nicht so weit. Das ist ein demokratiepolitisches Problem. Das zerteilt die EU im Moment. Und von gemeinsamen Zielen überzeugen würde meiner Meinung nach eher heißen, offen und etwas tiefer darüber zu sprechen, über diese Bewusstseinslage jenseits der aktuellen Themen, die natürlich unter den Nägeln brennen, und nicht gleich mit dem Entzug von EU-Finanzmitteln zu drohen. Das ist ja auch ein Rezept in Brüssel. Ihr macht nicht das, was wir wollen. Wir haben auch unsere Hebel. Das bringt überhaupt nichts. Aber ich glaube, diese Diskussion wird in den kommenden Monaten und Jahren kommen. Und sie wird die EU auch weiterbringen.
Lassen Sie uns zum Schluss noch einmal auf den Preis schauen. Ist dieses Europa, in dem sich, ja auch wie Sie sagen, einige so als kleingeistig und egoistisch und machtbesessen und uneinsichtig gezeigt haben, vielleicht sogar nicht mehr Nobelpreiswürdig? Oder ist es gerade wichtig, diesen Preis eben als Zeichen der Hoffnung zu sehen und sich eben seiner immer mal wieder auch zu besinnen?
Ja, das glaube ich absolut. Ich glaube, dass es richtig war, der EU diesen Preis gegeben zu haben 2012. Ich kann mir vorstellen, dass die Europäische Union ihn vielleicht sogar noch einmal bekommt. Es gab ja einige Institutionen, die diesen Preis bekommen haben, wie das Rote Kreuz oder die Vereinten Nationen. Die haben ihn auch zweimal bekommen. Halte ich nicht für ausgeschlossen, aber alle müssten sich doch mehr darauf besinnen, dass man in diesem vielfältigen Interessengeflechten, in Geflechten von Lebensentwürfen, dass man doch miteinander auskommen muss hier in Europa und auch will und dass das etwas besonders Wichtiges und auch Schönes ist und dass man das respektieren muss. Aber das ist das Entscheidende, was eben die Preiswürdigkeit bis heute eigentlich nicht in Frage stellt, ist, dass wir lernen oder auch gelernt haben, mit Widersprüchen zu leben, dass wir politische Widersprüche akzeptieren müssen und dass die eben zum Leben dazugehören und natürlich auch zum Leben jedes Preisträgers.
Der Friedensnobelpreis für die Europäische Union, das war einmal. Aber vielleicht kommt er noch einmal, sagt Andreas Meyer-Feist, unser Korrespondent aus Brüssel. Haben Sie herzlichen Dank. 376 Persönlichkeiten und Organisationen wurden für den Friedensnobelpreis nominiert. So viele wie noch nie. Da war der ein oder andere völlig absurde Vorschlag dabei. Zum Beispiel Angelina Jolie, Brad Pitt und sogar Donald Trump. Sie können sich vorstellen, dass wir uns natürlich in der Redaktion auch Gedanken darüber gemacht haben, wem wir den Friedensnobelpreis zuerkannt hätten. Und jetzt fallen Sie bitte nicht vom Stuhl, wenn Rainer Dachselt folgenden vorschlägt.
In deutschen Schulen kommt es inzwischen gar nicht so sehr auf die richtige Lösung an. Man kriegt schon gute Noten, wenn man guten Willen zeigt und einen interessanten Lösungsweg versucht. Und in Skandinavien, wo sie bei PISA immer vorne sind, haben sie solche pädagogischen Tricks schon lange drauf. Vor allem die norwegischen Ex-Politiker, die jedes Jahr bestimmen dürfen, wer am meisten auf die Verbrüderung der Völker hingewirkt hat. Wie die Völker dann zurückwirken, wer weiß das vorher schon so genau. Deswegen ist Juan Manuel Santos okay, er hat's wenigstens versucht. Ja, es geht um Pädagogik. Und da dürfen nicht immer nur die Friedensstreber was kriegen. Irgendeine Alberta Schweizer Luther King, die sich seit 20 Jahren gewaltfrei in einem Bürgerkriegsgebiet für die Schulbildung inhaftierter Journalistinnen einsetzt. Das wäre zwar gerecht, aber langweilig und pädagogisch fragwürdig. Denn zum Fördern passt das Fordern. Und der Friedenspreis passt deswegen am besten zum Kriegshelden. 1973, Le Duc Tho und Henry Kissinger haben erst den Vietnamkrieg brutalstmöglich geführt und dann den Friedenspreis dafür bekommen, dass sie ihn beendet haben. Noch krasser, Yasser Arafat und Yitzhak Rabin 1994. Die haben den Preis bekommen für ihre Anstrengungen zur Lösung des Nahostkonfliktes. Beim Literaturnobelpreis ist sowas nicht drin. Den kann nicht ein Analphabet kriegen, wenn er sich entscheidet, vielleicht nächstes Jahr ein Buch zu schreiben. Aber der Friedensnobelpreis, den kriegen die Schulhofschläger, wenn sie sich zwischendurch mal die Hände schütteln und so tun, als würden sie sich prima verstehen. Oder die Neuen in der Klasse als Ansporn. 2009 Barack Obama für seine außergewöhnlichen Bemühungen, die internationale Diplomatie und die Zusammenarbeit zwischen den Völkern zu stärken. Das ist eigentlich ja einfach sein Job als amerikanischer Präsident, aber naja, so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl kann jedenfalls nichts schaden. Hat nichts genützt in dem Fall, aber gute Pädagogen geben ja nie auf und deswegen hätte der Preis dieses Jahr eigentlich Wladimir Putin gehört. Der findet selber sicher, dass er auf die Verbrüderung der Völker hingewirkt hat. Auf der Krim, in der Ostukraine und in Aleppo weiß man allerdings, da ist noch Luft nach oben. Also Friedensnobelpreis und zwar im Doppelpack mit Bashar al-Assad. Der Mann braucht in Friedensdingen noch mehr Ansporn als Putin, aber erstens wäre das ein Zeichen, wir geben niemanden auf und zweitens freut man sich ja im Himmel und in der Schule am meisten über die verlorenen Söhne. In den nächsten Jahren sind dann die Chefs vom IS und Boko Haram dran und hey, wer weiß, vielleicht Donald Trump. Das sind Preisträger, die man nicht gleich wieder vergisst. Da kann man jedes Jahr checken, haben sie sich gebessert oder gibt's einen Rückfall. Und alle 10 Jahre könnte dann unter den letzten Preisträgern der Superfriedensnobelpreis verliehen werden. An den, der sich am erfolgreichsten bemüht hat, die an ihn gestellten Anforderungen zu erfüllen.
Wird der Preis gebraucht, weil die Menschen, die in Frieden leben, den Frieden nicht schätzen? Weil sie wachgerüttelt gehören, damit sie den Frieden genießen können? Irgendwie schon. Das Ziel des heute zuerkannten Friedensnobelpreises ist offenbar wieder einmal die Hoffnung auf Frieden und Gedenken an die Opfer des mehr als 50 Jahre währenden Bürgerkriegs in Kolumbien. Drücken wir dem neuen Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos die Daumen, dass es ihm und seinem Volk gelingen möge, zu versöhnen und Frieden in Kolumbien zu schaffen. Das war unser Tag. Im Team in dieser Woche Karen Fuhrmann, Barbara Henke, Uli Sonnenschein und Dorothea Schuler. Mein Name ist Daniela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.